Und wir haben in dem Vorschlag ja auch mehrere Beispiele drin. Wenn man zum Beispiel eine vierköpfige Familie ist, wenn man im Jahr dann 400 Euro zurückkommt, dann hängt es davon ab natürlich, wie viel Auto man fährt, ob man Pendler ist und weite Strecken fährt oder ob man immer täglich mit dem Bus und der Bahn zur Arbeit fährt. Davon hängt ab, ob man am Ende dann sogar mehr bekommen hat durch die 400 Euro Rückzahlung als vierköpfige Familie oder wenn man 20 Mal im Jahr in den Urlaub fliegt, Städtetrips macht, dann werden die 400 Euro sicherlich nicht das kompensieren, was man an einer zusätzlichen CO2-Bepreisung mit Blick auf eine Kerosinbesteuerung zusätzlich draufgezahlt hat. Deswegen hängt das von dem eigenen Verhalten ab. Es lenkt in die Richtung, insbesondere in der Industrie.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße unsere Gäste. Und zwar die Vorsitzende der Partei Bündnis 90 Die Grünen, Annalena Baerbock. Herzlich willkommen. Den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und Anton Hofreiter, er ist der Fraktionschef von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Und die drei wollen uns ein Bund-Länder-Sofortprogramm zum Klimaschutz vorstellen. Frau Baerbock, Sie haben als Erste das Wort. Bitte schön.
Schönen guten Morgen. Wir präsentieren Ihnen heute hier zu dritt im Namen der Bundespartei, der Bundestagsfraktion und unser Grünen Landesregierungen ein Sofortprogramm für den Sommer 2019, was jetzt zu tun ist beim Klimaschutz, weil wir uns ja gemeinsam als Bundesrepublik Deutschland, als Weltgemeinschaft 2015 in Paris darauf verständigt haben, dass wir alle auf dieser Welt alles dafür tun werden, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, dass seitdem fast 4 Jahre vergangen sind. Und aber alle in diesem Land feststellen müssten, dass Lippenbekenntnisse zum Pariser Klimavertrag allein keine Tonne CO2 reduzieren, sondern dass jetzt gehandelt werden muss. Die Ideen, die Instrumente, die Vorschläge liegen dafür seit Jahren auf dem Tisch, nicht nur von uns Grünen, sondern von unterschiedlichen Wirtschaftsakteuren, von Wissenschaftlern, von anderen Ländern, die auch in Europa weiter vorangehen, während in Deutschland klimapolitischer Stillstand herrscht. Und angesichts dessen, dass diese Bundesregierung ein halbes Jahr beim Klimaschutz nicht gearbeitet hat, das Klimaschutzkabinett, anders als es zu dem Zeitpunkt, wo es eingesetzt wurde, gesagt wurde, jetzt geht's los, seit einem halben Jahr nichts getan wurde, muss jetzt in Deutschland diese Bundesregierung über den Sommer seine Hausaufgaben machen. Das Klimakabinett muss in dieser Sommerpause in zentralen Bereichen Vorschläge erarbeiten. Nicht, weil das bei uns Grünen schon was ist, was wir lange angehen wollten, sondern weil die Zeit drängt. Wir haben das jetzt in den letzten Monaten von Schülerinnen und Schülern auf der Straße gesehen. Wir haben das erlebt in Extremwetterereignissen wieder. Die heißesten Tage im Juni jemals aufgezeichnet in Deutschland mit Starkregenereignissen, gerade in Ostdeutschland vor 2 Wochen, wo es Überflutungen gab, wie auch nie zuvor in deutschen Städten und so weiter und so weiter. Und wir müssen handeln, weil im September der UN-Generalsekretär der Vereinten Nationen, Herr Guterres, zu einem Klimagipfel eingeladen hat als Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz und Deutschland international vertragstreu bleiben muss und deswegen diesen Pariser Klimavertrag endlich mit konkreten Handlungsmaßnahmen unterfüttern muss. Weil die Zeit so drängt, haben wir uns zwischen Bund und Ländern zusammengetan in dieser Konstellation, haben zusammengeschrieben, was jetzt als Sofortmaßnahmenprogramm über den Sommer erarbeitet werden kann, was möglich ist, wo alle Rechtsvorschriften, wo alle wissenschaftlichen Fakten für auf dem Tisch liegen, was man jetzt umsetzen kann. Und das besteht aus 3 Bereichen, die wir Ihnen hier heute präsentieren. Das ist als allererste die zügige Einleitung des Kohleausstiegs. Das wurde ein Jahr lang von einer Kohlekommission erarbeitet, liegt seit Anfang des Jahres in der Schublade des Bundeswirtschaftsministeriums. Wir haben mehrfach im Deutschen Bundestag die Gesetzesvorschläge dazu eingebracht. Das heißt, man kann das umsetzen, ohne dass irgendwas weiter getan werden muss. Die Bundesregierung, namentlich das Wirtschaftsministerium, verweigert sogar Kohlekonzernen Gespräche darüber, obwohl die selber Kohlekraftwerke abschalten wollen. Deswegen machen wir in unserem Sofortprogramm deutlich, jetzt einen Abschaltplan für Kohlekraftwerke vorzulegen, damit die Kohleunternehmen, die gerade die Braunkohlekraftwerke in Höhe von 3 GW in den nächsten Jahren bis 2022 abschalten wollen, dass die endlich dafür eine Rechtsgrundlage haben, auf der sie das dann auch tun können. Der zweite Punkt ist der CO2-Preis, der ökologisch wirksam, sozial gerecht und ökonomisch sinnvoll ausgestaltet sein muss, damit gerade wie diejenigen Unternehmen, die sich in Deutschland auf den Weg machen, sei es ein Stahlkonzern, sei es ein Automobilhersteller, die in klimafreundliche Technologien investieren wollen, dass auch diese Rechts- und Planungssicherheit haben, dass sich ihre Investitionen in Zukunft auch lohnen. Deswegen ein umfassendes Konzept eines CO2-Preises, was wir hier heute vorlegen, damit nicht weiter diskutiert, sondern endlich gehandelt wird. Und der dritte entscheidende Punkt, der auch wiederum lange diskutiert wird von der Bundesregierung, das Klimaschutzgesetz. Ja, das braucht es unverzüglich. Das hat die Bundesregierung selber mit dem Klimaschutzplan ja auch schon vorgelegt, vor ein paar Jahren. Das heißt, das muss man jetzt in Gesetzesform gießen. Es gibt einen Vorschlag aus dem Bundesumweltministerium. Dieses Klimaschutzgesetz ist eigentlich die Umsetzung des Pariser Klimavertrages. Wer das nicht will, der steht nicht hinter dem Pariser Klimaschutzabkommen. Deswegen auch das ein zentraler Bestandteil für unser Sofortprogramm für den Sommer, damit der Rechtsrahmen für alle Sektoren geschätzt wird, vor allen Dingen für die Landwirtschaft, für die Mobilität, aber auch die Wärme, die ja bisher von den Maßnahmen gerade im Emissionshandel nicht mit erfasst werden. Wir wollen wegkommen von Überschriften und hinkommen zu konkreten Handeln. Deswegen legen wir ein Sofortprogramm vor, das einen Forderungskatalog an die Bundesregierung enthält, weil sie es in der Hand hat, ob wir das Pariser Klimaabkommen wirklich auch mit Leben füllen. Ein Sofortprogramm, das Handlungsanweisung an uns selbst gibt, weil wir natürlich durch unsere Beteiligung in den Ländern, in den Kommunen selbst in der Verantwortung stehen, wie es unsere Bundesländer mit unterschiedlichen Klimaschutzgesetzen ja auch schon vorgemacht haben. Und ein Sofortprogramm, das ein Vorschlag für Zusammenarbeit ist. Zusammenarbeit zwischen den Ebenen, zwischen der Bundesebene, der Landesebene, der kommunalen Ebene, der europäischen Ebene und vor allen Dingen ein Vorschlag für Zusammenarbeit mit der Gesellschaft, weil zentrale Akteure viel, viel weiter sind als das, was derzeit passiert. Jede Nation hat ihre Momente. Deutschland steht, wie so oft in unserer Geschichte, an einer Wegscheide. Wir können jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass die CO2-Bepreisung, dass der Klimaschutz zum Wettbewerbsvorteil Deutschlands wird, dass die Marke Made in Germany ins 21. Jahrhundert transformiert wird, wenn Politik den Handlungsrahmen für eine emissionsfreie Wirtschaftsweise schafft. Dafür legen wir einen Vorschlag vor und hoffen auf weitere Unterstützung. Und Herr Hofreiter wird in die Frage CO2-Bepreisung, die der zentrale Baustein unseres Vorschlages ist, jetzt weiter einsteigen.
Danke, Frau Baerbock. Herr Hofreiter.
Ja, vielen Dank. Annalena hat ja bereits die Grundprinzipien für einen CO2-Preis vorgestellt. Wie möchten wir den umsetzen? Als erstes mal im Bereich Verkehr und Wärme, wo es beim Klimaschutz besonders hakt, wollen wir die bestehenden Energiesteuern um eine CO2-Komponente ergänzen, sodass wir einen CO2-Preis von 40 Euro pro Tonne erzielen. Außerdem wollen wir das Angebot von Frankreich und den Niederlanden und anderen europäischen Nachbarländern aufgreifen, um im Emissionshandel, der leider nicht die Wirksamkeit erzielt, einen Mindestpreis einführen. Entscheidend dabei ist, dass das Ganze aufkommensneutral und sozial gerecht ist. Und deshalb wollen wir die Einnahmen komplett zurückgeben. Das wollen wir auf der einen Seite machen über den Weg der Abschaffung der Stromsteuer. Das bedeutet eine Entlastung für alle Stromkunden um circa 6,5 Milliarden Euro. Das ist insbesondere auch gut für die kleine und mittelständische Wirtschaft, die bis jetzt nicht von den Ausnahmen von EEG-Umlage und in dem Bereich profitiert. Und außerdem wollen wir jeden Menschen in Deutschland 100 Euro Energiegeld auszahlen. Jetzt für eine durchschnittliche Familie, beispielhaft gerechnet, bedeutet das für eine vierköpfige Familie, sie erhält darüber bei einem durchschnittlichen Strompreis circa 60 Euro, weil sie das weniger an Stromkosten hat, und 400 Euro direkt als Energiegeld. Natürlich kann man sich Modelle vorstellen, wo es Härtefälle gibt. Deswegen wollen wir auch eine ganze Reihe von Förderprogrammen und Maßnahmen ergreifen, um den Menschen den Umstieg auf mehr Klimaschutz zu erleichtern. Und es ist für uns auch bedeutend und klar, das ist ja aus den Ausführungen auch bereits deutlich geworden, dass der CO2-Preis eine Maßnahme ist, um unsere Klimaschutzmöglichkeiten zu erreichen, aber eine Maßnahme, die alle anderen Maßnahmen entsprechend unterstützt. Was besonders bedeutsam ist für die Bundesrepublik Deutschland, ist der ganze Mobilitätssektor. Auf der einen Seite ökonomisch, auf der anderen Seite für den Klimaschutz, weil das ein Sektor ist, wo überhaupt nichts vorangegangen ist in den letzten Jahren. Und deswegen wollen wir da den Durchbruch der emissionsfreien Mobilität erzielen. Da ist auf der einen Seite wichtig, dass man deutlich mehr für Bus und Bahn macht, für Fahrrad und Fußgänger. Aber es ist insbesondere auch aufgrund der überragenden ökonomischen Bedeutung, die unsere Autoindustrie hat, wichtig, dass man der Autoindustrie hilft, in die Zukunft zu kommen. Und es macht mir schon wirklich ernsthaft Sorgen. Und wir sind in intensiven Kontakt mit den Unternehmen und mit der IG Metall, dass die Bundesregierung da nicht ins Handeln kommt. Wir schlagen da sofort 3 Maßnahmen vor, die man anpacken muss. Und zwar die Ladeinfrastruktur massiv auszubauen. Und zwar nicht nur davon zu sprechen, sondern sie wirklich auszubauen. Dazu muss man auch Gesetze ändern und nicht nur Geld bereitstellen, wie zum Beispiel im Bereich der Baugesetzbücher, dass es leichter wird, sich eine Ladeinfrastruktur zuzulegen, zum Beispiel in einer Tiefgarage eines Mietshauses. Dann ein Bonus-Malus-System, um die nicht funktionierende Kaufprämie zu ersetzen. Das Bonus-Malus-System funktioniert so, dass derjenige, der ein emissionsfreies Fahrzeug kauft, bekommt über die Kfz-Steuer einen Bonus. Wer einen extremen Spritschlucker kauft, bekommt einen Malus. Und des Weiteren wollen wir über eine Sonderabschreibung, also eine Sonderaber Flottenbetreibern, wie sie zum Beispiel bei Handwerkern oder Pflegediensten vorhanden ist, dazu motivieren und es ihnen preislich erleichtern, auf Null-Emissionsfahrzeuge umzusteigen, weil nämlich da es sich auch meistens um Entfernungen handelt, wo bereits die vorhandenen Elektrofahrzeuge sehr gut geeignet sind. So viel mal zum sehr Konkreten.
Danke, Herr Hofreiter. Und Herr Kretschmann, bitte.
Ja, ich denke, wenn wir über Klimaschutz reden, müssen wir uns ja immer deutlich machen, das ist die Menschheitsaufgabe des 21. Jahrhunderts und nicht irgendeine grüne Spielwiese. Und es ist die Menschheitsaufgabe des Jahrhunderts, weil wenn wir es nicht schaffen, unter 2 Grad zu bleiben, sich die Lebensgrundlagen, die zivilisatorischen Grundlagen so dramatisch verändern, dass sie dann nicht mehr rückholbar sind. Die Kipppunkte erreicht werden, wie das Abschmelzen der arktischen Eisschilde, Auftauen des Permafrostbodens, Zerstörung der Urwälder, dann ist das noch mit noch so drastischen Maßnahmen nicht mehr rückholbar. Das ist die eigentlich dramatische Lage. Und deswegen ist Tempo angesagt und konkretes Handeln. Und das machen wir heute, das stellen wir heute vor. Das ist natürlich ein bisschen vertauschte Köpfe. Eigentlich ist es Aufgabe einer Regierung, konkrete Vorschläge zu machen. Oppositionsparteien agieren in der Regel mit Überschriften. Jetzt ist es genau umgekehrt. Das zeigt, dass der Zustand der Republik nicht in bester Verfassung ist. Und deswegen machen wir das heute vor allem bei der CO2-Bepreisung sehr konkret zu werden. Es ist klar, wenn man konkret wird, macht man sich immer auch angreifbar. Weil es gibt in einer komplexen Welt nichts, das man macht, das nicht auch an irgendeiner Stelle Probleme schafft oder Nachteile hat. Und das machen wir heute. Es ist also Mut gefragt, konkrete Vorschläge zu machen. Ich habe es jetzt wieder mitbekommen mit diesem sogenannten Autogipfel, dass das wieder nur in den Überschriften verblieben ist. Und das kann so wirklich nicht weitergehen, vor allem bei diesem Thema nicht. Es kann vor allem auch deswegen nicht weitergehen, weil auch der Wirtschaftsstandort Deutschland davon in eminenter und direkter Weise betroffen ist. Es ist völlig klar, dass bei diesem Zustand der Welt die Produktlinien auf unseren Weltmärkten wettbewerbsfähig sein werden, die eben den Maßgaben entsprechen, die der Klimawandel und viele andere Umweltmaßnahmen erfordern. Und darum geht es hier auch darum, wer hat in einer Hochtechnologieregion, was ja Deutschland ohne Zweifel ist, die Nase vorn. Wir stehen da unter einem gewaltigen internationalen Druck, sind in einer Sandwich-Situation zwischen, sagen wir mal, dem Silicon Valley und China. Und da müssen wir uns wirklich nach der Decke strecken, Tempo aufnehmen, konkret werden, sodass die Produktlinien sich wirklich durchsetzen, die klimafreundlich sind, die aber auch auf zukünftigen Weltmärkten der enormen Konkurrenz standhalten können. Das heißt, es geht auch um Wertschöpfung, es geht um Arbeitsplätze der Zukunft, aber vor allem natürlich auch um die Lebensgrundlage. Und jetzt gehen die jungen Leute zu Recht auf die Straße, weil wir sonst ihre Zukunft kaputt machen. So, wir legen hier mit einem Vorschlag vor, der sozusagen das berücksichtigt. Nicht? Wir haben ja in Deutschland relativ hohe Stromkosten, nicht? Und wir entlasten nun den Mittelstand mit dieser Initiative. Aber auch sozial müssen ja solche Maßnahmen immer gut imprägniert sein, damit sie auch akzeptiert werden. Auch das erfüllt dieser Vorschlag mit dem Energiegeld. Denn ich will noch mal betonen, das ist das ganz Entscheidende. Es geht bei dieser CO2-Bepreisung nicht darum, die Staatskasse aufzufüllen, sondern es geht darum, Lenkungseffekte zu erzielen. Deswegen soll es aufkommensneutral sein. Das ist ganz entscheidend wichtig. Und wir geben das Geld wieder an die Wirtschaft, die Bürgerschaft zurück. Das ist der Grundgedanke, der ist hier sehr konkret ausgeführt. Und wir fordern nun alle anderen politischen Kräfte auf, sich damit wirklich seriös auseinanderzusetzen, eigene Vorschläge konkreter Natur auf den Tisch zu legen, damit wir zügig wirklich dann zu einem Umsetzungskonzept kommen zwischen Bund und Ländern. Den Aufschlag haben wir heute gemacht und ich hoffe, dass er auch so positiv aufgenommen wird, wie er nämlich ist.
Herzlichen Dank, Herr Kretschmann. Wir kommen zu Fragen. Die erste hat Frau Schmidt-Mattel.
Ja, Sie haben jetzt viel davon gesprochen, was jetzt passieren muss. Ich frage mich trotzdem beim Stichwort, Sie haben auch gesagt, Herr Hofreiter, dass Sie eine möglichst schnell eine emissionsfreie Mobilität anstreben. Warum dann dennoch in diesem Programm keine Jahreszahl 2030 drinsteht für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor? Wir wissen ja alle, dass wenn man sich Daten setzt, dass die Dinge dann schneller oft in Bewegung kommen, als wenn man sie weglässt. Das wäre meine erste Frage und die zweite vielleicht an Sie alle drei. Die SPD hat ja gestern ein Papier vorgelegt mit Klimaschutzmaßnahmen, die sie einleiten will. Da würde mich Ihre Beurteilung dieses Papiers interessieren.
Vielleicht zur ersten Frage. Die Antwort steckt ja bereits in Ihrer Frage drin. Es handelt sich um ein Sofortprogramm und es ist, glaube ich, relativ ersichtlich, dass das Jahr 2030 nicht in den nächsten 2-3 Jahren auftritt. Aber es ist ja auch kein Geheimnis. Da haben Winfried und ich ja schon öfters drüber gesprochen. Da haben wir ja auch schon Zeitungsinterviews gemeinsam gegeben, dass wir da eine etwas unterschiedliche Beurteilung haben, ob man bereits jetzt ein Enddatum nennen kann oder nicht. Aber wir sind uns halt vollkommen einig, dass die Zukunft in der Null-Emissionsmobilität ist, dass man jetzt schnell mit dem Handeln beginnen muss. Und am Ende ist halt für jetzt ganz entscheidend, dass jetzt schnell eine Ladeinfrastruktur kommt, dass jetzt ein Bonus-Malus-System kommt, dass wir jetzt eine Sonder-AFA bekommen und dass wir die zweite Säule der Verkehrswende, nämlich Bus, Bahn, Fahrrad und Fußgänger, genauso kräftig umbauen. Und das ist der jetzige Zeitpunkt. Wie gesagt, da ist kein Geheimnis dran. Und zur Frage nach dem Programm der SPD. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht beim Klimaschutz. Das finden wir immer gut, wenn wir da Verbündete haben. Es ist nur auffallend, dass kein konkretes Modell für den CO2-Preis in dem Programm drin ist. Und dann persönlich würde ich mir halt bei einer Regierungspartei schon auch wünschen, dass nicht nur gefordert wird, sondern dass umgesetzt wird. Nämlich Klimaschutz erreichen wir dann, wenn umgesetzt wird. Und wir sehen das ja insbesondere in der Regierung Merkel, dass die sehr, sehr gut ist in der Produktion von Überschriften seit vielen, vielen, vielen Jahren, nämlich seit 2006, und dann am Ende konkret nichts rüberkommt. Und ich brauche keine Regierung, die mehr oder weniger nur eine PR-Agentur ist für sich selbst, sondern ich brauche eine Regierung, die vernünftige Gesetze macht. Und das würde ich mir von der SPD und der CDU und der CSU wünschen.
Sie waren alle angesprochen?
Das war allumfassend für uns alle beantwortet.
Gut. Dann die nächste Frage, Herr Goffert.
Ich habe eine Frage an Frau Baerbock oder auch an Herrn Hofreiter. Es steht in dem Konzept, dass es gilt, alle Deckel im EEG zu streichen. Was bedeutet das für die Entwicklung des Strompreises Ihrer Einschätzung nach? Und dann auch eine Frage, wo bleibt die Lenkungswirkung, wenn Sie die Einnahmen auf der anderen Seite sozusagen wieder verteilen an die Endverbraucher, nämlich die Bürger? Also wenn Sie die Stromsteuer und das Energiegeld an die Bürger, also die Stromsteuer wegnehmen und das Energiegeld verteilen an die Bürger, wo bleibt dann am Ende die Lenkungswirkung, weil die Bürger verbrauchen es ja auch? Und dann Herrn Kretschmann die Frage, wenn es ein Bonus-Malus-System gibt bei der Kraftfahrzeugsteuer für große Wagen, wie finden Sie das denn als Ministerpräsident eines Landes, was ja bekanntermaßen besonders großvolumige Autos baut und daran auch gut verdient?
Nicht sehr groß, sondern CO2-stark.
Also beim Ausbaudeckel, ja, wir wollen den Ausbaudeckel, der ja bei 52 GW derzeit liegt, den wollen wir wegnehmen, weil wir ja dazu gesehen haben, dass das, was uns eigentlich vorangebracht hat bei den erneuerbaren Energien, nämlich der Ausbau von Wind und Solar, massiv zusammengebrochen ist. Erst als bei der Förderpolitik abrupt Freiflächensolaranlagen nicht mehr gefördert wurden, was zum Beispiel gerade auch in Bundesländern wie Main in Brandenburg dazu geführt hat, dass Tausende von Arbeitsplätzen über Nacht vernichtet wurden, weil eben diese Produkte in Deutschland nicht mehr hergestellt wurden. Und wir haben den nächsten massiven Einbruch dann gesehen, politisch gesteuerter Einbruch bei der Windenergie, als man mit Blick auf die Ausschreibung und die Deckelung dazu beigetragen hat, dass bereits projektierte Projekte, und das ist zum Beispiel auch in Baden-Württemberg der Fall gewesen, dass diejenigen, die eigentlich Windkraftanlagen bauen wollten, dass die nicht zum Zuge gekommen sind. Wieder ein Einbruch nicht nur von Stranded Investments und Investitionen, sondern auch von Arbeitsplätzen, die sich massiv verlagert haben. Deswegen sagen wir zum einen aus einer wirtschaftspolitischen Aspekt, es kann nicht sein, dass wir hier keinen freien Markt beim Ausbau von erneuerbaren Energien haben. Und zum anderen, natürlich können wir Kohlekraftwerke nur abschalten, wenn wir die erneuerbaren Energien weiter ausbauen. Wir müssen zu 100% erneuerbaren Energien kommen. Und deswegen unser Punkt, dass der Ausbaudeckel hier weg muss. Gerade im Offshore-Bereich sind ja die Preise so gefallen, dass wir mehrere Runden hatten, wo es jetzt gar keine EEG-Vergütung mehr gegeben hat, also null Ausschreibungsrunden. Deswegen auf die Frage auf Ihre Kosten. Wenn der Deckel endlich weggeht, würde das auch zu einer Preissenkung an der Strombörse beitragen, weil wir jetzt die ganzen EEG-Vergütungssätzen, die wir bei Altanlagen bisher haben, die den Strompreis und die EEG-Pauschale ja so nach oben treiben, die können wir durch Neuanlagen, die zum Teil für 0 Cent die Kilowattstunde gebaut werden, die können wir dann endlich nutzen. Das heißt, gerade für die Stromkunden ist es ein massives Interesse, dass das an der Stelle getan wird. Die zweite Frage mit der Rückzahlung. Eine Steuer ist dafür da, um zu steuern. Ansonsten macht sie ja gar keinen Sinn. Und deswegen haben wir den CO2-Preis für die Investitionen. Also zum Beispiel, nehmen wir mal das konkrete Beispiel, unterschiedliche Stahlhersteller, Salzgitter AG oder auch ThyssenKrupp, die produzieren Stahl auf die herkömmliche Weise, unterliegen dem Emissionshandelssystem, haben kostenlose Zertifikate. Das heißt, es gibt keine Lenkungswirkung. Wenn man CO2-freundlich Hochofen hat, dann kriegt man zwar ein paar mehr kostenlose Zertifikate, aber eigentlich, wenn man wirklich umsteigen will, wie diese beiden Unternehmen, auf eine Stahlproduktion, die komplett emissionsfrei ist, dann kriegen sie überhaupt gar keine Unterstützung, überhaupt gar keine Förderung mehr. Das heißt, sie sind überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Wir manifestieren derzeit ein System, was weiter auf CO2-Produktionsweisen setzt. Und das halten wir für komplett falsch, weil diese Technologien werden entweder ins Ausland gehen oder sie werden nicht stattfinden. Das heißt, um die Arbeitsplätze, um den Standort Duisburg zu sichern, müssen wir dafür sorgen, dass diejenigen, die in klimafreundliche Technologien investieren, einen Vorteil haben. Das heißt, deswegen brauchen wir einen CO2-Preis mit einem Mindestpreis beim Emissionshandel für alle Bereiche und auch für die anderen Bereiche Mobilität, wo Winfried Kretschmann ja nochmal drauf eingehen wird. Und diejenigen, die dann zum Beispiel als entweder Industrie sehr, sehr viel CO2 verbrauchen, die haben durch den gestiegenen CO2-Preis mit 40 Euro die Tonne höhere Kosten. Diejenigen, die in der Industrie kein CO2 verbrauchen, die haben diese Kosten dann nicht oder auch als Privathaushalt niedrige Kosten. Und wir haben in dem Vorschlag ja auch mehrere Beispiele drin. Wenn man zum Beispiel eine vierköpfige Familie ist, wenn man im Jahr dann 400 Euro zurückkommt, dann hängt es davon ab natürlich, wie viel Auto man fährt, ob man Pendler ist und weite Strecken fährt oder ob man immer täglich mit dem Bus und der Bahn zur Arbeit fährt. Davon hängt ab, ob man am Ende dann sogar mehr bekommen hat durch die 400 Euro Rückzahlung als vierköpfige Familie. Oder wenn man 20 Mal im Jahr in den Urlaub fliegt, Städtetrips macht, dann werden die 400 Euro sicherlich nicht das kompensieren, was man an einer zusätzlichen CO2-Bepreisung mit Blick auf eine Kerosinbesteuerung zusätzlich draufgezahlt hat. Deswegen hängt das von dem eigenen Verhalten ab. Es lenkt in die Richtung, insbesondere in der Industrie, dass wir technologiefreundliche Produkte, die klimaschonend sind, dass wir die weiter fördern und unterstützen wollen.
Die Premiumhersteller von Fahrzeugen wie in meinem Land, die werden ja in sehr kurzer Zeit ihr Portfolio um sehr viele rein elektrische und Hybridfahrzeuge erweitern. Ja, das steht ja unmittelbar bevor. Und ich wüsste nicht, was da das Problem eines Bonus-Malus-Systems sein sollte. Ja? Sie müssen selber daran interessiert sein. Zum Beispiel Daimler hat die Marge angegeben von 25% bis zum Jahre 2025, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber die Größenordnung dürfte stimmen. Und da muss sie ja selber daran interessiert sein, dass Anreize gesetzt werden, dass das auch gemacht wird. Jedenfalls der Taycan von Porsche, also der erste vollelektrische Sportwagen, da ist schon eine Jahresproduktion bestellt. Also da machen Sie sich mal keine Sorgen. Ja? Die Fahrzeuge werden weggehen. Da mache ich mir keine Sorgen. Und die Kfz-Steuer, das ist einfach ein Anreiz. Und jemand, der jetzt sich einen Wagen für 100.000 Euro leisten kann, den wird es nicht groß schrecken. Aber es ist ein kleiner Anreiz, dass er das so macht.
Die nächste Frage, Herr Lohse.
Herr Kretschmann, Sie haben ja selber schon Ihre Enttäuschung geäußert, dass Ihr Vorstoß, den Sie hier vor ein oder zwei Wochen auch an dieser Stelle gemacht haben, zusammen mit den Ministerpräsidenten von Bayern und Niedersachsen in Sachen E-Mobilität bei einer Überschrift geblieben ist, nichts passiert ist. Woraus schöpfen Sie denn jetzt die Hoffnung, dass von der heutigen Aktion mehr ausgeht als wieder nur Überschriften? Und haben Sie dieses Papier schon mal irgendwo mit irgendjemandem, der handlungsbevollmächtigt, sprich der Regierung, zumindest mal vorgezeigt und Ihnen gesagt, was Sie da vorhaben? Oder bleibt das jetzt so eine Nummer wie die Sache mit der emissionsfreien Mobilität und Sie kommen jetzt alle 14 Tage hierher und sagen, wir haben ein neues Papier?
Weiß ich natürlich nicht. Ich bin ja nur Ministerpräsident und kein Prophet. Ja, weiß ich nicht. Natürlich haben wir das Papier nicht mit anderen besprochen, aber natürlich habe ich Elemente dieses Papiers, vor allem mit der CO2-Bepreisung, schon mal in der Ministerpräsidentenkonferenz vorgetragen. Ja, und das werden Sie sehen, dass alles in diese Richtung laufen wird. Die Frage ist nur, wie schnell. Sie haben gesehen, den Widerstand in der Union am Anfang, der ist schnell zusammengebrochen. Man ist sich auch klar, darüber herrscht Konsens, dass das aufkommensneutral sein sollte und auch die Sozialverwerfung, die sowas hervorrufen könnte, dass die nicht auftreten, sondern abgefedert werden. Also insofern bin ich da optimistisch, dass die Dinge aufgegriffen werden. Und es ist natürlich schlau, immer zu warten, bis ein Antrag konkret wird. Dann sieht man, wo kriegt der sein Fett an welcher Stelle ab. Nicht? Und dann kann man ein bisschen hinterher zockeln. Ja, dagegen ist auch nichts einzuwenden, wenn man nicht alles auf die lange Bank schiebt. Nicht? Und ich denke, das, was von den jungen Leuten ausgeht, das jetzt vom internationalen Druck ausgeht, das, was die drei Ministerpräsidenten der Automobilstandorte gemacht haben, glauben Sie mir, das wird Wirkung zeigen. Davon bin ich überzeugt. Also ich höre das aus der Wirtschaft, aus der Baden-Wirtschaft, baden-württembergischen Wirtschaft habe ich noch niemals von irgendjemandem Kritikpunkt an der CO2-Bepreisung gehört. Im Gegenteil, in meinem Nachhaltigkeitsbeirat wurde das genau von den Vertretern der Wirtschaft vorgetragen. Die ist aber ein Stück weiter als viele, die in der politischen Landschaft so zaghaft sind. Ja, ich meine, ich kann vielleicht mal den Chef von Bosch zitieren, Herrn Denner, wenn ich es so schnell finde. Klimawandel ist keine Science Fiction, er findet real statt. Wollen wir das Pariser Klimaabkommen ernst nehmen, darf Klimaschutz nicht nur als langfristiges Fernziel verstanden werden, er muss kurzfristig stattfinden. Denner, Chef von Bosch, zudem hat er erklärt, dass Bosch ab 2020 als erstes großes Industrieunternehmen komplett klimaneutral sein will. Also ich meine, das sind mal klare Ansagen. Und gerade der Druck aus der Wirtschaft ist groß, auch auf die Union, sodass ich schon davon ausgehe, dass der Druck auch wirkt.
Die nächste Frage, Herr Kollege.
Herr Kretschmann, nun ist es ja so, dass in den letzten Tagen fast 40 Grad in Deutschland waren. Jetzt merken die Bürger auch, dass Vorboten des Klimawandels da sind. Jetzt beklagt die Linke, dass wenn Menschen ins Schwimmbad gehen wollen, dass der Bund nicht genügend Geld für Schwimmbadsanierung bereitstellt, um diese Temperatur Differenzen, um sich abzukühlen. Was sagen Sie dazu, wenn der Bund solche Folgen quasi auch nicht mit genügend Mitteln abfedert?
Der Bund ist für das Bauen von Schwimmbädern nicht zuständig. Schwimmbäder zu bauen ist eine kommunale Aufgabe und ich weiß jetzt nicht, was der Bund mit Schwimmbädern machen soll.
Sie haben Fördergelder bereitgestellt, die aber nicht ausreichend genehmigt
worden sind. Ich halte von diesen ganzen Förderkulissen des Bundes, wie Sie wissen, nichts. Ja, wir müssen endlich zum Artikel 106 zurückkehren. Dieser Artikel heißt, Bund und Länder und die Kommunen sind in der Obhut der Länder, handeln ihre Deckungsbedürfnisse fair aus. Und diese Programmpolitik geht mir auf den Zeiger. Das sind immer irgendwelche befristeten Programme. Und was wir brauchen, ist Klarheit. Und das heißt, wir brauchen Steuermittel und keine Programmmittel. Und wenn der Bund meint, er müsste sich bei Schwimmbädern engagieren, sind wir gerne bereit, das zu verhandeln. Aber alle naselang irgendein befristetes Programm aufzulegen, davon halten wir nichts. Denn Schwimmbäder haben bekanntlicherweise hohe Betriebskosten und die muss dann irgendjemand tragen. Ja? Und darum ist es überhaupt nicht sinnvoll, dauernd in Kompetenzbereiche einzugreifen, für die man nicht zuständig ist. Wir haben jetzt heute wirklich vorgetragen, wo Handlungsbedarf ist. Sicher nicht in Förderprogrammen des Bundes für Schwimmbäder.
Die nächste Frage hat Herr Heller.
Ich habe zwei Fragen. Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Frage von Gesprächen mit den anderen Handelnden. Sie sprechen ja ganz konkret von einem Angebot der Zusammenarbeit. Wenn Sie das Vorerstellung des Papiers jetzt nicht groß mit irgendwelchen anderen Seitenparteien sonst wem abgesprochen haben, haben Sie denn vor, konkret auf die anderen Parteien, auch auf die Regierungsparteien zuzugehen? Denn ein Sofortprogramm muss man ja ziemlich sofort auch umsetzen. Sonst bleibt es das, was Sie kritisieren, ein Überschriftenprogramm. Also gibt es da irgendwelche konkreten Gesprächsangebote, schon Gesprächstermine? Anderes und eine zweite Frage, Frau Baerbock. Angesichts der Gesundheitsprobleme der Kanzlerin rückt denn für Sie die Wahrscheinlichkeit eines baldigen Neuwahltermins näher?
Also zur ersten Frage. Auch das Reden, ja, ist nicht so, dass nicht in den letzten Jahren nicht über Klimaschutz geredet worden wäre. Seit der Klimakonferenz 2015 habe ich mit zig Leuten, die in Bundesregierung sind, die entscheidende Rolle im Bundestag sind, über die Frage, wie man Pariser Klimaabkommen vernünftig umsetzt, auch über die Frage, wie eine CO2-Bepreisung wirkt, wie der Emissionshandel europaweit funktioniert, wie man zu einem Kohleausstiegsgesetz kommt. Das haben wir im Detail mit allen möglichen immer wieder besprochen. Und deswegen vielleicht auch die vorherige Frage, Frau Schmidt-Matern. Es ist ja nicht so, dass das, was uns alles wichtig ist im Klimaschutzprogramm, ja, bekanntermaßen haben wir noch ein paar andere Punkte, die auch noch ein bisschen weitgehender sind, die wir jetzt hier somit verankert haben, sondern wir legen ein Sofortprogramm vor, wo wir wissen, dass wir die finanziellen Möglichkeiten und Voraussetzungen dafür haben, dass die rechtlichen Maßnahmen geklärt sind, dass die Gespräche mit der Industrie, wie Winfried Kretschmann ja hier gerade ausgeführt hat, dass die ständig stattfinden. Bei mir rufen tagtäglich Unternehmen, und zwar Spitzenunternehmen dieses Landes an, die sagen, Frau Baerbock, können Sie jetzt mal endlich was dafür tun, dass wir unsere Kraftwerke abschalten können? Ja, das ist ein Problem, dass es nicht an Gesprächen mangelt, sondern es mangelt an dem, dass das jetzt in Gesetzesform gegossen wird. Und deswegen ist das für uns ein Beitrag, deutlich zu machen, wie kann es gehen. Diejenigen, die sagen, wir wissen ja gar nicht, wie ein CO2-Preis funktionieren kann, wir haben das jetzt einmal alles aufgeschrieben. Wir können gerne darüber diskutieren, ob der Auszahlungsbetrag dann höher oder niedriger sein soll. Aber die Frage, ob es das geben soll, die ist aus unserer Sicht geklärt. Und deswegen habe ich eingangs auch mit dem internationalen Verhandlungen in New York begonnen. Es ist ja nicht mehr so, dass sich irgendwie die ganze Welt nach Deutschland schaut, sondern die Leute sind schockiert, dass wir mittlerweile im Bundeshaushalt Millionen dafür einzahlen, weil wir die europäischen Klimaziele nicht einhalten und Strafzahlung an die EU-Ebene zahlen müssen. Das heißt, deswegen müssen an dieser Stelle jetzt deutlich die Hausaufgaben gemacht werden. Und mit Blick auf die heißen Temperaturen, ja, das ist sozusagen auch bei der Bundeskanzlerin wird deutlich, dass dieser Klimasommer gesundheitliche Auswirkungen hat. Und ich war gerade selber im Irak und da waren es 48 Grad. Und wenn man sich mal vorstellt, wir haben 48 Grad in deutschen Städten und nicht wie dort im Irak überall Klimaanlagen, in unseren Büros sind die nämlich nicht da, dann wird unsere ganze Arbeits- und Wirtschaftsweise komplett bei allen anders sein. Und dann wird jeder, wenn er eine Stunde in dieser prallen Sonne steht, zitterig werden. Und deswegen ist genau das jetzt gefragt, dass wir eben hier und heute handeln, weil die Klimaauswirkungen eben bei uns auch direkt angekommen sind.
Neuwahlwahrscheinlichkeit bitte nochmal.
Wie gesagt, meine Antwort, dass man zittert, sind Zeichen deswegen, dass Hitze auch vor Bundeskanzlerin nicht Halt macht.
Die nächste Frage, Frau Kollegin.
Kerstin Wintermeyer für Super Illumentag. Ich möchte trotzdem noch mal anknüpfen, Neuwahlen. Auch Olaf Scholz, Vizekanzler, SPD-Finanzminister, soll laut einer Fokusmeldung in internen Kreisen gesagt haben, dass diese große Koalition Weihnachten nicht erlebe. Gibt es denn von Ihrer Seite Vorbereitungen, wäre meine eine Frage. Und dann auch die Umsetzbarkeit noch mal. Also es ist schön, einen Aktionsplan, ein Sofortprogramm zu fordern. Sie haben, wenn ich richtig nachrechne, 9 Beteiligungen, Regierungsbeteiligungen in den Ländern und sind im Bundestag stark vertreten. Könnte man da nicht sofort eine Bundesratsinitiative vielleicht lostreten und nicht nur Gesprächsangebote auf dieser Ebene machen, sondern konkrete Umsetzungen sofort vorlegen? Herr Kretschmann, dazu haben Sie doch jederzeit Gelegenheit.
Also der erste Punkt, diese ganzen Spekulationen mit den Neuwahlen, das macht überhaupt keinen Sinn. Das entscheidet am Ende CDU, CSU und SPD füreinander. Und wir sind immer auf alle Eventualitäten angesichts der Instabilität in dieser Legislaturperiode vorbereitet. Und des Weiteren, wir legen regelmäßig Gesetzesvorschläge vor. Zum Beispiel den Beispiel am Kohleausstieg. Diesen Gesetzesvorschlag haben wir bereits vorgelegt, wie das zu gehen hat. Ist leider abgelehnt worden. Wir haben auch heute wieder eine ganze Reihe von Vorschlägen im Klimaschutzpunkt aufgesetzt, über 10 Anträge, denen man allen zustimmen kann von Seiten der Regierung. Also das heißt, wir sind über die Ausschüsse und über die tägliche Arbeit im Parlament sowieso kontinuierlich in engstem Austausch. Und das hier ist jetzt der nächste Schritt, nämlich wie ein CO2-Preis geht. Aber selbstverständlich, wir haben den jetzt gemeinsam das Konzept erarbeitet und selbstverständlich werden wir den dann auch im Bundestag einbringen, wie das Ganze geht. Aber erstmal sozusagen das Konzept erarbeitet, erstmal auch den anderen die Gelegenheit zu geben, nämlich die tun sich immer schwer, Gesetzesentwürfe und Anträge der Opposition einfach zuzustimmen. Und deshalb geben wir ihnen die Gelegenheit, das Konzept liegt detailliert vor. Man weiß bei jedem Gesetz, wie man es anpassen muss, die einzelnen Energiesteuern, geben wir ihnen die Gelegenheit, das erstmal zu übernehmen und als CDU, CSU und SPD-Fraktionen das selber einzubringen. Vielleicht fällt es ihnen da dann leichter, das zuzustimmen. Aber selbstverständlich werden wir bei all unseren Konzepten, wir die als Anträge irgendwann auch im Bundestag einbringen. Eher zeitnaher als ferner.
Baden-Württemberg hat schon bei dem Erneuerbaren Wärmegesetz eine Blaupause geschaffen, wie der Bund das machen kann, war auch mit die Absicht. Sie müssen einfach so sehen, das Verhältnis von Bundestag und Bundesrat ist, was Gesetzesinitiativen betrifft, asymmetrisch. Der Bundesrat muss in bestimmten Fristen Bundestagsinitiativen behandeln. Der Bundestag kann unsere Gesetzesinitiativen einfach liegen lassen, was er auch beständig tut. Also muss jetzt nicht glauben, wenn wir Bundesratsinitiativen machen und der Bundestag ist aus irgendwelchen Gründen nicht weder bereit noch gewillt, das zu machen, dann lässt es einfach liegen, bis es der Diskontinuität unterliegt. Das ist die Regel, glauben Sie mir das, und nicht die Ausnahme. Und deswegen kann man das auch über eine Bundesratsinitiative machen, aber letztlich ändert das am Problem nichts. Das ist erstmal Gesetzesmaterien des Bundes, also hat er da den ersten Aufschlag. Und wenn wir das über diese Bundesratsinitiative machen, das hat beschleunigt mal gar nichts. Ja, insofern ist das schon der richtige Weg, den wir hier jetzt wählen, dass wir jedenfalls zeigen, dass wir uns in dieser Frage zwischen Bund und Ländern committed haben. Und das kann ich den anderen auch nur empfehlen, das so zügig zu machen.
Wir haben bis knapp vor halb Zeit, weil dann die Regierungspressekonferenz kommt. Ich habe noch 5 Fragesteller. Herr Walker, der nächste.
Herr Hofreiter, wie hoch sind die Gesamteinnahmen aus den 40 Euro, sowohl beim CO2-Preis wie beim Emissionshandel? Und ich habe noch nicht verstanden, wie die Bürger an das Energiegeld herankommen. Läuft das dann über die Krankenversicherung, läuft das über das Finanzamt? Was genau schlagen Sie vor, damit die 400 Euro für die vierköpfige Familie auch tatsächlich auf dem Konto landen? Und noch eine Frage, wenn Sie erlauben, wie hoch ist der Malus, wie hoch ist der Bonus? Also sozusagen, wie ist die Range, wie Sie sich da vorstellen in der Kfz-Steuer?
Also die Gesamteinnahmen über den CO2-Preis sind ca. 15 Milliarden Euro. Davon gehen die 6,2 Milliarden Euro weg, die die Stromsteuerabschaffung kosten. Das restliche Geld steht zur Verfügung zur Auszahlung. Und die Auszahlungsmodalitäten, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da muss man halt bedenken, dass das relativ einfach ist, weil es keinerlei Bedarfsprüfung gibt, weil nämlich das einfach jedem einzelnen Menschen zur Verfügung steht. Das kann man zum Teil über die Steueridentifikationsnummer machen, das kann man auch durch ein völlig unbürokratisches Antragsverfahren machen. Also da gibt es in der Range mindestens 4 Möglichkeiten, wie man das technisch umsetzen kann. Das wird man dann technisch entscheiden, gemeinsam mit der Exekutive, wie es am einfachsten geht. Aber das ist, da es ja keine Bedarfsprüfung benötigt, total unproblematisch, dass jedem einzelnen Menschen zusteht. Und das Bonus-Malus-System, und man kann sich da sehr, sehr gut einen Bonus und Malus, das ist etwas, also der Bonus stellt man sich vor, um die Range 5.000 Euro, das kann auch höher gehen. Ja. Und der Malus ist etwas abhängig davon, wie hoch die Einkaufsmenge ist. Nämlich der Gedanke dahinter ist ja, dass das nicht aus Steuergeldern bezahlt wird, sondern die Fahrzeuge, die sehr, sehr viel CO2 ausstoßen, die bekommen einen Malus. Und diejenigen, die ein Null-Emissionsfahrzeug kaufen, bekommen einen Bonus. Und je mehr Null-Emissionsfahrzeuge gekauft werden, dementsprechend entwickelt sich dynamisch der Malus für sehr, sehr CO2-reiche Fahrzeuge.
Ich brauche einen Einstieg für den Malus. Wenn jetzt morgen früh jemand den alten Porsche Cayenne kauft, was ist bei dem der Malus?
Das ist richtig, das ist eine relativ geringe Summe, mit der man da anfangen kann, weil nämlich die Verkaufszahlen leider noch nicht so gigantisch sind. Da ist man, ich glaube, irgendwas zwischen 500 und 600 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber das ist, wie gesagt, das entwickelt sich dynamisch auch jetzt mit den Einkaufszahlen. Das müsste man nochmal nachrechnen, was im Moment gerade die durchschnittlichen Verkaufszahlen sind.
Frankreich hat das ja als Bonus-Malus-System eingeführt. Also nur deswegen auch nochmal vielleicht zur Unterstreichung, wenn jetzt hier so gefragt wird, naja, und wie wollen Sie das dann machen und so. Dieses Sofortprogramm fußt auf Erfahrung, ganz vielen Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern. Und wir haben gerade in Frankreich mit dem Bonus-Malus-System gesehen, was das für Auswirkungen gehabt hat, dass man nämlich genau dort sehr, sehr gezielt auch lenken kann. Und deswegen ist auch genau dieser Vorschlag hier mit verankert.
Die nächste Frage, Herr Jessen.
Herr Hofreiter, vor zwei Tagen hat der Bundesfinanzminister den Bundeshaushalt vorgelegt und sagte sagte ähnlich, dass die Kosten für einen klimagerechten Umbau der Wirtschaft nicht den sozial schwächeren Schichten aufgedrückt werden können. Ist er insofern ein Bündnispartner, weil er von der Substanz her etwas Ähnliches als Leitlinie gibt wie Sie? Herr Kretschmann, ist Markus Söder ein Bündnispartner mit seinem Vorschlag, früher aus der Kohle auszusteigen, als andere das sehen wollen? Oder macht er sich nur einen schlanken Fuß? Und Frau Baerbock, welches sind die Kohleunternehmen, denen das Bundeswirtschaftsministerium Gesprächstermine verweigert?
Zur ersten Frage, das von Herrn Scholz ist halt symptomatisch, nämlich wir haben viel zu lange schon nur verbale Bündnispartner, aber Herr Scholz ist halt Vizekanzler und Finanzminister und deswegen ist seine Aufgabe nicht in erster Linie Forderungen zu erheben, sondern seine Aufgabe ist konkrete Politik umzusetzen und das sehen wir sowohl im Bundeshaushalt als auch auf der gesetzgeberischen Ebene leider verdammt wenig. Nämlich, wie gesagt, wir hatten auch schon eine Merkel, die in der roten Jacke vor Eisbergen gestanden ist und dann ist zu wenig daraus gefolgt. Deswegen verbale Bündnispartner gibt es viele. Wir wünschen uns eine Regierung, die nicht nur verbal auf Seiten des Klimaschutzes ist, sondern auch im Bereich der Gesetzgebung.
Ja, es ist natürlich schön, wenn auch jetzt Leute von der Union einen schnelleren Kohleausstieg fordern. Dagegen habe ich natürlich gar nichts. Das Problem ist nur, wir müssen mal überhaupt anfangen. Ja, jetzt die Vorschläge der Kohlekommission liegen vor. Die müssen jetzt erstmal umgesetzt werden. Und da muss man sehen, wenn man das fordert, dann ist ja die Frage, was das bedeutet auf der anderen Seite, nicht? Ich meine, da müssen wir zum Beispiel die regenerativen Energien auch in Süddeutschland sehr viel forcierter ausbauen. Bei uns ist es ja durch das Handling der Bundesregierung, die Änderung, die Arten der Ausschreibung jetzt wieder stark abgefallen. Ja? Also das müsste er dann konkretisieren. Und die CO2-Bepreisung, die wir da vorschlagen, die ist erstmal so komponiert, mit dem doch relativ, wir steigen ja nicht hoch ein, sondern mit dem moderaten Einstieg, dass es eben nicht zu Verwerfungen kommt. Das war ja der Grund, warum die Kohlekommission gearbeitet hat. Und wenn es dann aufgrund solch einer Bepreisung ihrer Steigung zu einem schnelleren Ausstieg kommt, dann muss man natürlich begleitend Dann das Handling, was das für die Region bedeutet, das muss ja da mitkomponieren. Also insofern ist es erstmal erfreulich, wenn es Stimmen in der Union gibt für einen schnelleren Kohleausstieg. Aber ich bin dann gespannt, wie das auch im Konkreten gehandelt werden soll. Das ist, glaube ich, die entscheidende Prüffrage dabei.
Welche Unternehmen das betrifft, das können Sie sich ja selber beantworten dadurch.
Nö, dann würde ich Sie nicht fragen, wenn ich das könnte.
Welche Kraftwerke als allererstes abgeschaltet werden müssen, gerade im Braunkohlebereich, wo da angefangen werden wird. Und das Problem ist, dass man Anfang des Jahres einen Kohlebericht vorgelegt hat und darin stand als Vorschlag, den ja alle erstmal gesagt haben, finden wir gut. Jetzt muss ich unverzüglich mit den betroffenen Regionen zusammengesetzt werden. Das hat schon ein paar Monate gedauert und natürlich auch mit den Unternehmen, damit man, das war jetzt auch nicht unser grüner Plan, ja, wir hätten das per Gesetz gemacht, aber der Vorschlag der Kohlekommission ist zu sagen, damit man gemeinsam mit den Kommission, mit den Unternehmen darüber spricht, welche Kraftwerke, welche Blöcke werden wann abgeschaltet. In der Hoffnung hat die Kohlekommission gehofft, dass noch 2019 Kohlekraftwerke vom Netz gehen können, wenn man sich sofort unverzüglich mit den Unternehmen zusammengesetzt hätte. Und das hätte ja vor allen Dingen Neurath und Niederaußen betroffen, die Blöcke von diesem Unternehmen, die dann abgeschaltet auch hätten werden können, wenn man darüber Gespräche geführt hätte. Und diese Gespräche haben über Monate und Wochen nicht stattgefunden. Und jetzt gibt es, aus was ich höre, einen Austausch, aber es ist ja nicht der Austausch, sondern man muss sich gemeinsam an einen Tisch setzen und darüber besprechen, wie sieht ein ganz konkreter Abschaltplan vor. Und wenn man das jetzt nicht im Sommer, also nächste Woche mit beginnt, dann sind wir im September und wenn man sich dann hinsetzt, und das ist ja auch kein Zufall, sondern dann sind wir nach den ostdeutschen Landtagswahlen, so, dann wird man 2019 die Wahrscheinlichkeit, dass man dann plötzlich Neurath und Niederaußen die Blöcke A und B und C und D abschalten wird, dürfte dann relativ schwierig werden. Das heißt, wenn man jetzt in dieser Sommerpause nicht genau diese Gespräche beginnt, dann wird es nicht mehr möglich sein. Und der zweite Punkt, und das ist auch, und da gibt es eine absolute Verschiebung, ja, dass die Unternehmen selbst ein Interesse haben, weil die brauchen ja Planungssicherheit. Sollen sie im nächsten Jahr diese Kraftwerke noch am Netz halten oder nicht? Sollen sie den Beschäftigten sagen, Weihnachten arbeitet ihr hier noch oder wir verlagern euch auf einem anderen Standort? Dafür ist es entscheidend. Und das Fatale ist, dass man parallel in der Sommerpause ja das Gesetz für die Auszahlung der Strukturfördergelder, und das sind keine Peanuts, das sind 40 Milliarden Euro, aus meiner Sicht sehr mit der Gießkanne verteilen will, ungekoppelt an den konkreten Abschaltplan, ungekoppelt an die Frage mit den Betreibern, welche Blöcke nehmt ihr überhaupt vom Netz. Und die ganze Idee der Kohlekommission und die ganze Idee auch von uns, dass natürlich Strukturfördergelder dort eingesetzt werden müssen, wo Kraftwerke abgeschaltet werden, die löst sich dann irgendwie nebulär in der Luft aus. In Baden-Württemberg sind etliche Steinkohlekraftwerke. Jetzt redet man aber mit Bundesländern darüber, dass sie Strukturfördergelder bekommen, obwohl sie gar keine Kohlekraftwerke abschalten. Das ist mehr als kontraproduktiv und aus meiner Sicht auch nicht in Verantwortung der 40 Milliarden Euro von Steuergeldern, die jetzt ungekoppelt von so einem Kohleausstiegsplan gezahlt werden. Und ja, deswegen, denkt man vielleicht nicht so oft, lobbyiere ich hier auch dafür, dass es endlich Gespräche auf dieser Ebene jetzt endlich geben muss.
Ich habe noch drei Fragesteller. Wenn wir schnelle Fragen stellen und schnelle Antworten geben, schaffen wir das noch. Frau Kollegin.
Ich habe noch nicht komplett verstanden. Sie haben sowohl bei dem Stromgeld, was Sie jeweils mit 100 Euro auszahlen möchten, als auch bei dem Bonus-Malus-System geschrieben, dass es sozial gerecht ist. Das ist aber ja, wenn ich es richtig verstehe, Sie haben ja auch gesagt, keine Bedarfsprüfung. Es ist nicht gekoppelt an ein Einkommen oder an wie viel man fliegt oder sonst irgendwas. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage auch zum Bonus-Malus-System. Die SPD hatte ja vorgeschlagen, die Kaufprämie zu verdoppeln, wenn der Wagen einen Listenpreis von 30.000 Euro hat und ein Elektrofahrzeug ist. Inwieweit würden Sie bei sowas mitgehen oder inwieweit ist da Ihr Vorschlag sozial gerechter?
Also um das zu beantworten bei Energiegeld, es ist einfach schlichtweg so, dass Menschen mit einem hohen Einkommen einen deutlich größeren CO2-Fußabdruck haben als wir Menschen mit geringerem Einkommen und insbesondere als Familien. Und deshalb wohlverdienende Menschen zahlen im Schnitt, außer sie verhalten sich, wie gesagt, extrem umweltkonform, zahlen deshalb im Schnitt eher drauf. Menschen mit geringerem Einkommen, denen ja oft vorgeworfen wird, dass sie nicht so umweltbewusst seien, das stimmt, nicht, wenn man die Zahlen betrachtet. Die haben einen, verursachen weniger CO2-Ausstoß, bekommen aber das gleiche Geld und damit hast du eine Umverteilung von Menschen mit höherem Einkommen zu Menschen mit geringerem Einkommen. Beim Bonus-Malus-System, das funktioniert nach dem Prinzip CO2, sehr CO2-haltiges Auto zu Null-Emissions-Fahrzeug. Das ist keine spezielle soziale Komponente, außer dass man weiß, dass die großen, extrem teuren SUFs auch sehr viel CO2 ausstoßen, aber es profitiert da, muss man ehrlicherweise sagen, auch jemand, der einen teures Null-Emissionsfahrzeug profitiert davon auch, weil es ein Instrumentarium ist, um möglichst viele emissionsfreie Fahrzeuge durchzusetzen. Der Vorschlag von der SPD, den kann man durchaus diskutieren, aber ich würde mir halt wie bei allen Vorschlägen bei der SPD wünschen, da die ja an der Regierung sind, dass sie es nicht nur Vorschläge schlagen, sondern endlich auch umsetzen.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Die vorletzte Frage, Frau Kollegin.
Ja, können Sie noch mal erklären, wie die Maßnahmen, beispielsweise im Verkehr oder Wärmebereich, wie die finanziert werden können, so kurzfristig? Und dann noch die Frage, die Industrie...
Pardon. Eine.
Ja, also wir haben gerade mit Blick auf die CO2-Bepreisung, Toni Hofreiter hat ja gesagt, gute 15 Milliarden Euro, die bei dem Startpreis 40 Euro die Tonne reinkommen, dass das das Startvolumen ist. Wir haben einmal den Auszahlungsbereich mit Blick auf Abschaffung der Stromsteuer plus das Energiegeld. Und dann haben wir ja ohnehin über den Emissionshandel schon heute den EKF, also den Klimafonds, wo derzeit auch viele Fördermaßnahmen zur Umstellungsaktivitäten mit gefördert werden. Dadurch, dass wir den Preis erhöhen auf 40 Euro die Tonne, steigen natürlich auch die Einnahmen in diesem Bereich. Und das heißt, und das ist die dritte Komponente, wenn Sie sich das anschauen in dem Papier, was wir auch ausgegeben haben, dass wir gerade auch mit Blick auf die Unternehmen, kleine Handwerksunternehmen, da gibt es ja auch viele Programme bereits in Bundesländern, die Förderung von Umstieg, gerade bei Kleintransportern, mit Blick auf emissionsfreie Autos, das weiter unterstützen, so wie das zum Teil im EKF derzeit ja auch schon getan wird. Genauso bei der Frage Ölheizungsaustausch. Das war der Punkt auch noch mal vorne. Vorhin mit dem erneuerbare Wärmegesetz, was in Baden-Württemberg stattfindet. Da sieht man halt den Unterschied, wo Grüne in Regierungsverantwortung sind, dass es ein Wärmegesetz gibt, was vorschreibt, dass wenn man seine Heizungsanlage austauscht, weil sie nach 40 Jahren nicht mehr funktioniert, dass man eine erneuerbare Energienanlage einbauen muss. Was wir auf Bundesebene haben, sind Förderprogramme, die weiterhin mit KfW-Krediten nicht erneuerbare Energien, Wärmeanlagen fördern oder bei der KWK-Förderung auch Braunkohle mit beinhalten. Und das wollen wir komplett umstellen, dass die Förderpolitik dann auch zu 100% klimafreundlich ist.
Ich muss jetzt leider aufhören, sonst schimpft Frau Kreuzmann mit mir. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen fürs Kommen in die Bundespressekonferenz. Dankeschön.